Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde des Makler und Vermittler Podcast. Heute seht ihr die zweite Folge des Makler und Vermittler Podcast Betriebliche Versorgungssysteme. Es ist mir eine besondere Freude und Ehre, diese Folge hier anzukündigen aus zwei Gründen. Erstens, weil es sich um die erste Folge unseres Zyklus Expertentalk BVS handelt. Wir laden regelmäßig uns Experten ein und unterhalten uns über Themen der betrieblichen Versorgungssysteme. Und der zweite Grund ist, das ist eine Folge, die wir schon vor einem Jahr aufgenommen haben, mit einem beruflichen Wegbegleiter und Freund von mir, dem Dr. Hartmut Paul, der leider Ende letzten Jahres plötzlich und unerwartet verstorben ist. Insofern ist diese Folge auch ihm im Gedenken gewidmet und es geht um das Thema SV-Statusprüfung und Scheinselbstständigkeit, mit dem wir regelmäßig als Rentenberater in der Praxis auch zu tun haben.
Herzlich willkommen zu unserer ersten Folge unserer neuen Video- und Podcast-Serie BVS Expertentalk, Expertentalk für betriebliche Versorgungssysteme, kurz BVS. Wir werden in gewisser Regelmäßigkeit hier Experten aus der Branche einladen, um mit ihnen über Themen der betrieblichen Versorgungssysteme zu sprechen. Das Ganze gibt es natürlich auch als Podcast auf die Ohren. Unser heutiger Experte ist ein absoluter Kenner der Materie und es geht um ein Thema, was nicht so sehr direkt mit betrieblichen Versorgungssystemen zu tun hat, sondern eher so ein Randthema ist, nämlich die deutsche Rentenversicherung. Und zwar soll es gehen um das Thema Scheinselbstständigkeit und Statusfeststellung. Dazu begrüße ich ganz herzlich den lieben Dr. Hartmut Paul. Hartmut, wir kennen uns seit 22 Jahren, deswegen duzen wir uns. Du bist Partner der Jura Ratio Rechtsanwaltsgesellschaft aus Berlin. Bevor wir zu dem eigentlichen Thema kommen, unsere drei obligatorischen Fragen am Anfang. Wo ist deine Heimat? Wo fühlst du dich am wohlsten?
Also ich fühle mich am wohlsten dort, wo ich gerade lebe. Ich bin ja in Brandenburg der Quotenwessi, bin im Saarland geboren, über Köln gezogen, dann hoch nach Hamburg, dann nach Berlin und jetzt lebe ich im wunderbaren Brandenburg in Seeburg. Und da fühle ich mich am wohlsten.
Ich bin ja auch Brandenburger, insofern passt das ganz gut zusammen. Was macht dich zum Experten für das heutige Thema?
Zum Experten? Ja, ich komme aus der Branche, bin quasi in der Sozialversicherung geboren, habe ganz normal Sozialversicherungsfachangestellter, Sofa gelernt, habe dann studiert, wurde dann Betriebsprüfer, bin dann zur Jura Ratio Rechtsanwaltskanzlei gekommen und habe dann in den Zwischenzeiten noch die Qualifizierung zum EU-zertifizierten Gutachter gemacht und lebe also zwischen den Rechtsanwälten, den Gerichten und der Deutschen Rentenversicherung Bund.
Okay. Was machst du, wenn du dich nicht mit den Dingen beschäftigst, die dich heute zum Experten machen?
Ja, erstens mal kümmere ich mich um meine Lebensgefährtin Katrin. Dann habe ich vier Kinder und neben diesen vier Kindern gibt es auch noch Enkelchen und da hat man genug zu tun.
Okay. Das SGB VI zur gesetzlichen Rentenversicherung in Deutschland wurde 1989 verabschiedet, ersetzte zu diesem Zeitpunkt die Vorschriften der Reichsversicherungsordnung, des Angestelltenversicherungsgesetzes und des Reichsknappschaftsgesetzes. Muss ich vorlesen, weil das so wahnsinnig kompliziert ist. Das ist eins der dicksten Sozialgesetzbücher, die wir haben. Wir haben ja, glaube ich, insgesamt 12, ne, wenn ich mich nicht irre. Ich habe auch zu Hause so einen Schmöker, Kommentar, das ist ziemlich dick. Da sollte man doch eigentlich meinen, dass alles geregelt ist. Warum müssen wir uns dann trotzdem mit den Themen Scheinselbstständigkeit und sozialversicherungsrechtlicher Statusprüfung überhaupt beschäftigen?
Du hast so wunderschön die ganzen Gesetze gesagt. Also die Reichsversicherungsordnung ist von 1917. Und viele dieser Gesetze sind auch noch aus dieser alten Zeit, vom alten Bismarck. Und in der heutigen Zeit haben wir eine völlig andere Arbeitswelt. Das heißt, wir haben Homeoffice, wir haben projektbezogene Themen. Und diese ganzen projektbezogenen Themen, diese neue digitale Welt, diese neuen Arbeitgebereigenschaften sind im klassischen Sozialgesetzbuch überhaupt nicht vorgesehen. Die Hingabe der Auftraggeber auf Subunternehmer, um flexibel zu bleiben, nicht nur in Europa, sondern in der ganzen Welt, ja, dazu bedarf es halt neue Regeln, die haben wir aber noch nicht.
Okay, ich habe im Vorfeld mal im Internet recherchiert, habe einfach mal den Begriff Scheinselbstständigkeit eingegeben. Da findet man ja relativ wenig. Also es steht nirgends im Gesetz, was ist Scheinselbstständigkeit. Vielleicht kannst du das mal mit deinen eigenen Worten kurz beschreiben, was aus deiner Erfahrung heraus Scheinselbstständigkeit bedeutet.
Gerne. Daran, dass man im Gesetz den Begriff Scheinselbstständigkeit, was ist das, gar nicht kennt, gibt es zig Definitionen. Aus meiner Sicht ist Scheinselbstständigkeit relativ einfach. Ich mache eine Tätigkeit aus freiem Wissen und arbeite dort auch mit Unternehmen zusammen und gehe davon aus, da ich meine Steuern bezahle, meine Umsatzsteuer bezahle, meine Gewerbesteuer bezahle, frei alles machen kann, was ich möchte, dass ich eine selbstständige Tätigkeit ausübe. Gleichzeitig kommt aber jemand und sagt, nein, das ist eine abhängige Tätigkeit. Er kann es mir aber nicht erklären, hundertprozentig, warum es keine oder eine Scheinselbstständigkeit ist. Also scheinselbstständig ist, ich arbeite nach freien Stücken, werde aber im Nachhinein als Angestellter verbeitragt.
Okay, man hört immer wieder, insbesondere von Steuerberatern, dass Scheinselbstständigkeit schon allein dann vorliegt, wenn man überwiegend nur für einen Auftraggeber tätig ist. Ist das richtig?
Das ist falsch. Scheinselbstständigkeit muss nicht vorliegen, wenn ich einen Arbeitgeber bzw. Auftraggeber habe. Wenn ich nur einen Auftraggeber habe und es ist festgestellt, dass ich selbstständig bin und habe nur einen Auftraggeber, dann spricht man von arbeitnehmerähnlicher Selbstständigkeit, um jetzt alle mal zu verwirren. Das ist nämlich der Begriff, der dann mit einem einzigen Auftraggeber der richtige ist. Aber da muss der Auftraggeber keine Sozialversicherungsbeiträge nachzahlen, sondern nur der Auftragnehmer Rentenversicherungsbeiträge.
Also es wäre so ein klassischer Handelsvertreter, der für eine Firma quasi unterwegs ist zum Beispiel.
Richtig. Ja, der ist nicht scheinselbstständig, aber der ist rentenversicherungspflichtig nach der jetzigen Gesetzeslage.
Okay. Nehmen wir mal an, es liegt Scheinselbstständigkeit vor. Wie wird das geprüft? Wie wird das festgestellt? Und welche Folgen hat das für Auftraggeber und Auftragnehmer?
Also wenn Scheinselbstständigkeit festgestellt wird, das wird ja in aller Regel durch den Betriebsprüfdienst festgestellt, dann kommt es zu Beitragsnachforderungen für den Auftraggeber. Der Auftraggeber wird, wenn die Rentenversicherung festgestellt hat, er ist scheinselbstständig, dann zu einem Arbeitgeber. Mhm. Das heißt, der Auftraggeber, der jetzt Arbeitgeber wird, muss sämtliche Sozialversicherungsbeiträge, Lohnsteuer zahlen. Und zwar nicht nur wie ein normaler Arbeitgeber, die Arbeitgeberanteile, sondern auch die Arbeitnehmeranteile des Scheinselbstständigen. Das sind rund 40%, kommen dann auf die gezahlten Rechnungen, die er ja schon einmal bezahlt hat, drauf. Also 40%. Und wenn es schlecht läuft und es wird auch noch unterstellt, dass er das gewusst hat, dann kommen noch 1% Säumniszuschläge pro Monat. Also 12% Säumniszuschläge auf diesen Betrag und das für maximal 5 Jahre.
Das hört sich ja relativ viel an. Hast du da vielleicht mal ein Beispiel aus der Praxis, dass wir mal so eine Zahl hören können, was dann da so auf den Auftraggeber zukommt?
Ja, ich habe 2 Fälle, die aus der letzten Woche sind. Es gab dort bei einem Auftraggeber, da waren 4 Angestellte, also 4 Scheinselbstständige, mussten 286.000 Euro der Arbeitgeber nachzahlen und von 2 klassischen Freelancern, die Freelancer, die digitale Projekte gemacht haben. Dort waren wir bei 150.000, Achtung, plus 90.000 Säumniszuschläge. Das heißt, die eigentliche Nachforderung, die Sozialversicherungsbeiträge, waren nur 150.000. Hier gab es diese Säumniszuschläge und da waren wir bei 250.000. Also daran sieht man mal die Dimensionen. Einfaches Rechenbeispiel. Der Auftraggeber hat eine Rechnung über 5.000 Euro. Dann kommen auf diese 5.000 Euro ca. 2.000 Euro Beiträge drauf. Das sind im Jahr schon mal 24.000 mal 5 Jahre Verjährung mindestens 120.000 plus die Säumniszuschläge 1% pro Monat. Also das sind Horrorzahlen.
Und unter Umständen dann auch noch Steuern,
Lohnsteuern. Und dann kann es natürlich sein, da ja der Freelancer jetzt ein Arbeitnehmer ist, dass jetzt das Finanzamt noch kommt und sagt, Lohnsteuer bitte zahlen. Das ist deshalb etwas kompliziert, weil der Freelancer ja vorher schon Einkommensteuer bezahlt hat, diese ganze Verrechnung. Aber für die Lohnsteuer ist der Auftraggeber verantwortlich. Und hier haben wir halt das Problem, dass wir im Bereich des Strafgesetzbuches sind. Nicht Abführung von Sozialversicherungsbeiträgen, Lohnsteuer. Und das macht die Sache so unheimlich unangenehm.
Okay, jetzt hattest du gesagt, die Feststellung erfolgt durch den Prüfdienst der Deutschen Rentenversicherung. Ja. Nun steht ja nicht in der Zeitung oder nun sage ich ja nicht im Radio, dass ich ein Projekt vorhabe und jetzt hier Freelancer suche, um die zu beschäftigen. Wie kommt die Deutsche Rentenversicherung überhaupt dahin, sowas zu prüfen oder wie fällt sowas auf?
Also es fällt immer auf durch eine sogenannte Betriebsprüfung 28 HP von der Deutschen Rentenversicherung.
Das ist diese normal turnusmäßige
Die ganz normale turnusmäßige Prüfung, die ja alle 4 Jahre stattfindet.
Ja.
So, vor 10 Jahren oder zu meiner Zeit, als ich anfing, hat man die Gehälter und die Löhne geprüft. Die wurden dann geschrieben und dann wurde geprüft, ob der Arbeitgeber die Löhne, die Sozialversicherungsbeiträge richtig abgeführt haben. Das macht heute DATEV und Agenda, da muss man nichts mehr prüfen, die können das schon, diese Programme. Also hat man sich neue Aufgaben gesucht, das ist meine Interpretation. Und was sucht man? Man schaut sich in der BWA fremde Dienstleistungen an. Fremde Dienstleistungen, da sind die Freelancer halt drin. Das heißt, alle, die mit mir als Auftraggeber zusammenarbeiten, sind dort drin. Und jetzt geht der Betriebsprüfer hin und sagt erstmal, ach, dieser Freelancer, den mache ich mal zu einem Scheinselbstständigen. Warum? Es ist ja auch eine ganz einfache Sache. Der Auftraggeber wird immer gefragt, warum haben Sie diesen Menschen, diesen Freelancer nicht angestellt? Man kann ja in Deutschland für einen Tag jemanden anstellen. Mhm. Der Betriebsprüfer fragt aber nicht, wie gehirnverbrannt ist das eigentlich, Leute für 1, 2, 3 Tage anzumelden. Das kostet dann 18 Euro Anmeldung beim Steuerberater, der kriegt eine Lohnabrechnung und so weiter und so weiter. Das wird nicht geprüft, sondern es wird erst einmal größtenteils unterstellt, man hätte den ja auch anstellen können. Die Sinnhaftigkeit in der heutigen Zeit, dass Unternehmer auch mit Freelancern zusammenarbeiten und somit das Unternehmen ganz anders steuern können, das ist nicht die Aufgabe des Betriebsprüfdienstes. Das muss man einfach sagen. Ich sage nicht, dass der Betriebsprüfer der Böse ist, sondern die politische Motivation, den Freelancer wegzudiskutieren in Deutschland, das ist eigentlich das Schlimme.
Jetzt haben wir gerade gehört, dass das erhebliche Folgen hat, wenn denn Scheinselbstständigkeit festgestellt wird. Was können, was sollten Auftraggeber und Auftragnehmer tun, um Scheinselbstständigkeit zu vermeiden? Und was tun, wenn der Betriebsprüfer der Deutschen Rentenversicherung vor der Tür steht?
Also wenn der Betriebsprüfer vor der Tür steht, das passiert in Deutschland in aller Regel nur mit Ankündigung. Also der Betriebsprüfer kommt nicht einfach, ohne dass der Unternehmer das weiß. Das macht nur der Zoll. Ja. Aber wie kann er sich vorbereiten? Der Gesetzgeber hat etwas Wunderbares gemacht. Er hat ein sogenanntes Statusfeststellungsverfahren nach SIMA SGB IV erfunden. Ganz tolle Sache. Nur, wie möchte ich denn das machen? Ich habe jetzt einen Freelancer, mit dem arbeite ich 3 Wochen zusammen. Jetzt mache ich ein Statusfeststellungsverfahren. Das dauert in aller Regel 2 bis 3 Monate. Bis dahin ist er aber gar nicht mehr da. Mhm. Das heißt also, ich habe Kosten, das kostet ja Geld. Ich produziere Kosten. Ja, aber das Ergebnis kommt oftmals, nachdem dieses Projekt schon abgelaufen ist. Und dann ist das nächste Thema, dass ich dieses Statusfeststellungsverfahren, demnach, wie ich es führe, unterschiedliche Ergebnisse bekomme. Es ist rechtssicher, wenn ich es gemacht habe, aber es gibt halt viele, viele, viele Fälle, wo ich dann wieder im Widerspruch bin, wo ich mit den Behörden diskutiere. Und das macht das Statusfeststellungsverfahren, wie wir es jetzt haben, nicht besonders sinnhaft in vielen Fällen. Wenn der Betriebsprüfer da ist, dann gibt es ja nur 2 Möglichkeiten, wie du jetzt gerade gefragt hast. Die Möglichkeit 1 ist, er sagt, du scheinselbstständig, dann muss man dagegen vorgehen, dann muss man argumentieren, muss Verträge, wir haben ja keine Kontrahierungspflicht, das heißt, wir müssen ja nicht alles schriftlich festlegen. Dann kommt es darauf an, was wurde vereinbart, die gelebte Praxis, wie sehen die Rechnungen aus. Eins ist klar, wenn ich eine Rechnung habe, wo drauf steht Emil Meyer, ich habe 20 Stunden gearbeitet für 14,50 Euro. Das ist kein Selbstständiger. Und da bin ich auch bei dem Betriebsprüfer. Das ist wirklich ein Angestellter. Aber wenn ich ein Unternehmen habe, ja, die Maximil Coax GmbH und Co. KG, ja, und hat Stundensätze von 120 Euro oder Tagessätze von 1000. Das ist für mich kein Angestellter. Ja, der verdient ja am Tag das, was ein Angestellter im Monat ist. Und da muss man halt diese Kriterien zusammensuchen und gemeinsam mit dem Betriebsprüfer darüber sprechen und zur Not halt einen Widerspruch eingehen oder klagen beim Sozialgericht.
Also man sollte im Prinzip, bevor man Aufträge vergibt an Auftragnehmer, sich mal Gedanken darüber machen, wie will ich das gestalten, wie soll das letztendlich aussehen, wie lange ist der gesamte Prozess und im Zweifelsfall dann vielleicht doch eher jemanden anstellen oder auf jeden Fall es im Vorfeld prüfen lassen.
Ja. Ja, also unbedingt anstellen, dann wären wir ja in der Richtung, was der Betriebsprüfer möchte. Wir müssen uns in Deutschland die Flexibilität beibehalten. Also wenn man jetzt sieht, was in Amerika mit Trump los ist und was überall ist, dann dürfen wir uns jetzt nicht Handschellen anziehen. Ich empfehle jedem Unternehmen, bevor es einen Betriebsprüfdienst gibt, einfach mal, ja, ich sag mal, so eine Musterbetriebsprüfung durch. Das dauert einen Tag, anderthalb. Mal gucken, was prüft der Betriebsprüfer und wo sind die Schwachstellen, wo können wir etwas ändern, zumindest mal in der Zukunft, oder wo können wir etwas festlegen, was wir in der gelebten Praxis schon gemacht haben, aber nicht schriftlich festgelegt haben. Das kann man ja machen, bevor die Betriebsprüfung Dienst ist, die tatsächlichen Verhältnisse berücksichtigen. Deshalb rate ich jedem Unternehmen, einfach mal eine simulierte Betriebsprüfung mal zu machen, um dann festzustellen, wo liegt das Gefahrenpotenzial.
Also man kann durchaus im Vorfeld gestalten.
Ja.
Ja, ja. Das ist damit letztendlich gemeint. Okay, gibt es hinsichtlich der neuen Bundesregierung, die jetzt irgendwann mal kommt, eine Erwartungshaltung in Richtung sozialversicherungsrechtliche Statusfeststellung? Gibt es da irgendwie aus den Lagern Ideen, wie man das verändern will? Es gab ja 22 zum 1.4. ein neues Statusfeststellungsverfahren. Das hat aber, glaube ich, nicht wesentlich was an der bisherigen Praxis geändert.
Doch.
Doch?
Ja, okay. Und zwar ganz viel. Es ist doppelt so kompliziert geworden.
Okay.
Erstens gibt es jetzt einen Bescheid von der Rentenversicherung und gleichzeitig muss auch noch ein Bescheid von der Krankenversicherung genommen werden. Das heißt, wir müssen jetzt zwei Verfahren führen. So viel nur zu diesem neuen Verfahren. Mhm. Mehr möchte ich da gar nicht drauf. Wird ja sowieso wieder abgeschafft.
Ja.
So. Und was die Bundesregierung ist, da wage ich in keinster Weise irgendeine Prognose. Warum? Am 31. Januar, in der Nacht zum 1. Februar, ist um 0.35 Uhr ein Gesundheitsreformgesetz, wie ich sage, durchgeboxt worden, wo kein Parlamentarier mehr drin war, wo auch Dinge wie Paragraph 10, Familienversicherung und so weiter nachts um 2:30 durchgeboxt worden sind. Was soll ich da jetzt noch zu vermutmaßen oder mutmaßen, was die anderen Regierungen macht? Ich weiß es nicht. Wir können uns gerne dann noch mal im Mai oder im Juni unterhalten, weil jetzt, das gebe ich auf.
Wenn wir sie dann haben, die neue Bundesregierung.
Ja, genau. Wenn wir sie haben, ja.
Können wir noch mal ganz kurz in 2-3 Sätzen zusammenfassen, was sollten Auftraggeber tun, um halt nicht in dieses Risiko reinzulaufen?
Also das, was ich immer empfehle, was am einfachsten umzusetzen ist, es geht schon los mit dem Auftragswesen. Wie sieht so etwas aus? Also, wir machen mal, du bist der Auftragnehmer, ich bin der Auftraggeber. Ich möchte jetzt, dass du ein Projekt machst, Digitalisierung 2000. Wir schätzen, zwischen 2 und 4 Monaten dauert das.
Ja.
Jetzt mache ich eine Ausschreibung. Diese Ausschreibung geht an dich, gehen an viele andere auch. Von mir aus im Internet, ich habe es auf der Homepage. Und dann sagst du, pass auf, Hartmut, ich habe 3 Monate Zeit, ich kann dieses Projekt machen. Vielleicht gibt es auch noch einen anderen.
Ja.
Dann bekommst du von mir die Zusage, dass du diesen Auftrag bekommst. Wir machen eine Pauschale. Du sagst, im Monat 6.000 Euro habe ich noch Luft für 6.000 Euro. Und dann machen wir eine Vereinbarung. Dann ist es schwer für einen Betriebsprüfer zu sagen, du bist weisungsgebunden und abhängig und so weiter, ja, weil wir das abgesprochen haben. Wenn das schon mal ist, bin ich schon mal ganz, ganz, ganz weit vorne. Bist du nach 3 Monaten nicht weiter, ja, und bist noch nicht fertig, dann kannst du sagen, du brauchst noch 2 Monate, dann sage ich, okay, ich bin einverstanden. Das heißt, hier ist eine Kommunikation, die aber nicht so ist, du kriegst jetzt einen Auftrag, sondern im Prinzip immer eine Ausschreibung und dann, okay, ich nehme die Ausschreibung an. Das ist schon mal etwas, was ganz wichtig ist. Und das andere sind so Dinge, wo die Gerichte immer drauf achten. Ich mache ein einfaches Beispiel. Sozialgericht in Berlin war ein Fliesenleger als Subunternehmer und der hat abgerechnet mit 60 Stunden à 40 Euro. So, das heißt also, das Badezimmer hat 2.400 Euro gekostet. So, da hat die Richterin gesagt, ja, sie gehen aber kein unternehmerisches Risiko ein. Dann hat er auch noch den Zement und die Fliesen von seinem Auftraggeber genommen. Und da hat er gesagt, sie hätten den auch anstellen können. Okay. Ein anderer Prozess, bei dem gleichen Gericht, hat eine Pauschale für ein Badezimmer von 3.000 Euro. Was ist der Unterschied in dem Fall? Die Pauschale war ein unternehmerisches Risiko für den Fliesenleger. Warum? Wenn da jetzt Risse, nachdem er die alten Platten weggemacht hat, wenn irgendetwas nicht funktioniert hatte oder er musste noch zusätzlich etwas stemmen, um Strom zu legen, dann ist das Risiko dieses Unternehmers gewesen. Und er hat die Fliesen und Zement nicht bei dem Auftraggeber gekauft, sondern im Baumarkt. Somit hat er unternehmerisches Risiko, hat die eigenen Betriebsmittel eingeführt und hat einen Pauschalpreis gemacht. Also zwei gleiche Berufe, zweimal im Badezimmer, völlig unterschiedliche Beurteilung.
Okay, also die klare Botschaft an alle Selbstständigen und Auftraggeber, guckt euch das im Vorfeld an, wendet euch an Spezialisten, sowohl ihr als auch wir haben auf der Website so einen Kurzcheck, den man mal eingehen kann, wo man mal gucken kann, besteht denn jetzt hier ein Risiko für eine Scheinselbstständigkeit und dann kann man das vielleicht im Vorfeld ganz gut abklären. Ja, herzlichen Dank an dieser Stelle für das aufschlussreiche Gespräch. Zum Abschluss unsere beiden obligatorischen Schlussfragen an unsere Interviewpartner, die wir immer machen. Wenn du Fußballfan wärst, welche Mannschaft wäre dann deine Fußballmannschaft, wenn du Fan wärst?
Erster FC Saarbrücken.
Okay,
Drittliga, klar, aber geile Mannschaft.
Und wenn du einen Wunsch frei hättest, was würdest du dir wünschen?
Oh, das ist natürlich eine ganz, 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 ganz schwere Antwort. Ich würde gerne mit meinem 95. Lebensjahr in Pebble Beach vom Golfball von meiner Lebenspartnerin getroffen werden. Das ist mein Wunsch. Damit bleibe ich nämlich gesund, ja, und auch würde noch so lange arbeiten und einen schöneren Tod kann ich mir gar nicht wünschen, weil ich bin so ein leidenschaftlicher Golfer. Und da möchte ich ein einziges Mal im Leben spielen. Das ist ein Traum und einen schöneren Tod kann man sich auch nicht finden.
Ja, vielen, vielen Dank, lieber Hartmut, für das Gespräch. Bleiben Sie gespannt auf unsere nächsten Interviewpartner und auf unsere nächsten Podcastpartner hier im Experten-Talk Betriebliche Versorgungssysteme.